Guten Tag all zusammen. Erst denken, dann handeln, ist der Titel der heutigen Predigt. Durchdachtes Handeln ist etwas, das wir alle täglich durchmachen und worüber wir immer nachdenken sollen oder sollten, bevor wir handeln. Aber manchmal kann es passieren, dass wir zu schnell handeln, ohne vorher nachzudenken. Und das passiert allzu oft. Sogar der weiseste Mann, der jemals gelebt hat, musste dies erleben und hatte auch damit zu kämpfen. So sehr sogar, dass er darüber schrieb, sowie über andere Dinge, die er sein Leben hindurch gelernt hatte. Fangen wir mal an, Sprüche 16, Vers 1 bis 5, den ich übersetze aus der Lutherbibel 2017. Sprüche 16 und in Vers 1, da lesen wir: Der Mensch setzt sich wohl vor im Herzen, aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden wird. Vers 2, einen jeglichen dünken seine Wege rein, aber der Herr prüft die Geister. Vers 3, befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Dies beinhaltet Handlung, und wenn wir das tun, wird Gott uns auch bei unseren Gedanken helfen. Vers 4. Der Herr macht alles zu seinem Zweck, auch den Frevler für den bösen Tag. Vers 5. Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Und im weiteren Vers 6. Durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt, und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Vers 7. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Vers 8. Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. Vers 9. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr alleine lenkt seinen Schritt. Wir sollten nicht unser gesamtes Vertrauen auf unsere eigenen Pläne setzen, sondern wir müssen Gott uns bei unseren Plänen leiten lassen. Vers 13. Rechte Worte gefallen den Königen, und wer aufrichtig redet, wird geliebt. Vers 14. Des Königs Grimm ist ein Bote des Todes, aber ein weiser Mann wird ihn versöhnen. Vers 16. Weisheit erwerben ist besser als Gold, und Einsicht erwerben edler als Silber. Vers 18. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Vers 19. Besser niedrig sein mit den Demütigen, als Beute austeilen mit den Hofartigen. Oder Hofärtigen. Vers 20. Wer auf das Wort merkt, der findet Glück. Und wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Vers 21. Ein Verständiger wird gerühmt als ein weiser Mann. Und liebliche Rede mehrt die Einsicht. Vers 22. Klugheit ist ein Brunnen des Lebens dem, der sie hat. Aber die Strafe der Toren ist ihre Torheit. Vers 23. Des weisen Herz redet klug und mehrt auf seinen Lippen die Lehre. Vers 24. Freundliche Reden sind Honigsreim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder. Vers 25. Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Wenn man sich auf sich selbst verlässt, ohne dass Gott einen leitet, man kann ohne Gott nicht erfolgreich sein. Weiter in Vers 27. Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil, und auf seinen Lippen ist wie brennendes Feuer. 28. Ein falscher Mensch richtet Zank an, und ein Verleumder macht Freunde uneins. Vers 29. Ein Freveler verlockt seinen Nächsten und führt ihn auf keinen guten Weg. Vers 30. Wer mit den Augen winkt, denkt nichts Gutes. Und wer mit den Lippen andeutet, vollbringt Böses. Vers 32. Ein Guldiger, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt. Und dann Vers 33. Der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will. Nun, Ellicotts Commentary sagt, mit anderen Worten, viel, was wir dem Zufall zuschreiben, ist auf die Vorsehung Gottes zurückzuführen. Sie sollte eine Ermutigung sein, auf ihn zu vertrauen. Vieles von dem, was wir gerade in diesem Kapitel gelesen haben, könnte in diesem einen Vers in Sprüche 13, Vers 16 zusammengefasst werden, wo Salomon die Weisheit, sich Zeit zu nehmen, um nachzudenken, bevor man Maßnahmen ergreift, um aktive Schritte einzuleiten, mit der Gedankenlosigkeit vergleicht, nicht alle seinen Optionen durchdacht zu haben. Wir lesen Sprüche 13, Vers 16. Ein Kluger tut alles mit Vernunft, ein Tor aber stellt Narrheit zur Schau. Dies ist eine ständige Herausforderung, mit der wir alle konfrontiert werden, besonders in den Momenten, in denen wir vielleicht nicht zuerst nachdenken, bevor wir handeln. Und wenn wir zu übereilt handeln, denken wir erst später nach und lassen uns alle möglichen Szenarien durch den Kopf gehen, wie wir vielleicht anders reagiert haben könnten. Was ist, wenn wir an der Empfängerseite sind? Werden wir leicht beleidigt? Wenn Ihnen jemand etwas über Sie persönlich sagt, das Sie nicht mögen, was möglicherweise falsch ist oder was möglicherweise richtig ist, wie reagieren Sie? Wie reagieren wir, wenn uns jemand etwas über jemand anderen erzählt, den wir kennen, und die Person, über die gesprochen wird, unser Freund ist? In dieser heutigen Welt reagieren die Menschen schnell und wollen sich an der anderen Person rächen, die möglicherweise etwas getan hat, um uns zu beleidigen. Reagieren wir schnell oder zuerst nachzudenken? Es ist so einfach, dies zu tun. Und dann denken wir im Nachhinein wieder darüber nach, wie wir es anders gemacht haben könnten. Wir sagen uns, wenn ich das nur gewusst hatte oder hätte, hätte ich nicht auf diese Weise gehandelt oder geantwortet. Ein gutes Beispiel dafür könnten unsere Fahrgewohnheiten sein. Das Autofahren kann manchmal sehr gefährlich sein. Es ist wichtiger, ein defensive Fahrer als ein offensiver Fahrer zu sein. Man muss sich seiner Umgebung bewusst sein. Vorsicht ist besonders gefragt bei Personen, die nicht einmal einen Führerschein haben sollten, die womöglich viel zu alt oder viel zu jung sind, um überhaupt zu fahren. Diejenigen, die zu alt sind, haben vielleicht die Erfahrung, aber leben noch in der Vergangenheit, als das Tempolimit nur 70 Kilometer pro Stunde betrug und die Autos, die sie fuhren, nicht einmal über 100 Kilometer pro Stunde hinauskamen. Sie entscheiden sich dafür, sich nicht an die neue Technologie und die neueren Gesetze anzupassen, die es erlauben, etwas schneller zu fahren. Das denken wir oft. Oder wie oft steckten wir schon hinter dieser Person fest, die zur Seite fahren und uns vorbeilassen sollte? Eine allgemeine Höflichkeit. Aber wir werden schnell frustriert, wenn der andere Fahrer das nicht tut. Und dann kommen uns all diesen Annahmen und den Sinn, warum sie so fahren, wie sie es tun. Wir wissen nicht, wer hinter dem Steuer sitzt. Zum Beispiel ein langsames Auto von einer lieben, betragten Oma. Wie fühlen wir uns dann, nachdem wir so reagiert haben? Und dann gibt es natürlich auch die Kandidaten, die zu jung sind, um zu fahren, die Teenager, die nicht genug Erfahrung haben, die einen Bleifuß auf dem Gaspedal haben und denken, dass sie unsiegbar sind. Das sind diejenigen, die die Geschwindigkeitsbegrenzung komplett ignorieren. Sie gelten auch als die Fahrer, die mehrere Dinge zur gleichen Zeit machen, während sie fahren. Becher in die linke Hand und dann was zu essen in die rechte Hand und fahren mit den Füßen oder was immer. Ich weiß darüber sehr gut Bescheid, weil ich früher auch so ein Fahrer war. Vielleicht sind einige von uns immer noch so. Vielleicht bin ich auch manchmal so. Aber was machen wir, wenn uns jemand den Weg abschneidet, hart auf die Bremse tritt oder etwas anderes tut, was uns ärgert? Nochmals, bevor wir zu Schlussfolgerungen kommen, haben wir uns jemals gefragt, warum sie das tun. Beispiel für solche, die unkontrolliert fahren, könnten Autoprobleme sein. Könnte medizinische Probleme wie zum Beispiel ein Herzinfarkt sein, sich schlecht verhaltende Kinder oder ein schreiendes Baby, durch die man abgelenkt wird, verschüttende Kaffee, Einschlafen am Steuer, Bienen, eine Spinne oder eine Schlange oder ein anderes Tier könnten sich im Auto befinden. Eine Vielzahl von Möglichkeiten, von denen wir nicht sofort wissen würden. Und genau aus diesem Grund müssen wir uns unsere Umgebung bewusst sein, da nur kleine Ablenkungen zu einem schwerwiegenden Ergebnis führen könnten. Nur noch ein anderes Beispiel. Was machen wir in einer Arbeitssituation, wenn der Chef oder der Kollege etwas tut, was uns beleidigt? Wir müssen für uns selbst gerade stehen, wenn uns jemand sagt, wir sollen etwas gegen unseren Glauben tun. Und wie packen wir so etwas an? Wir müssen auch dafür sorgen, dass unsere Antwort nicht beleidigend ist, insbesondere wenn wir wissen, dass wir zu 100% richtig liegen. Ein gutes Beispiel dafür ist das, was die Bibel sagt. Zu dem wir stehen. Wenn die andere Person jedoch etwas sagt, was dem widerspricht, was unseren Überzeugungen entspricht. Diese Person könnte sich durch das, was wir glauben, angegriffen fühlen, da es nicht dem entspricht, was sie selbst glaubt. Aber wie wir antworten und was wir sagen, ist wichtig. Denken wir nach, bevor wir handeln. Wenn wir uns in einer hitzigen Situation befinden und in Verlegenheit gebracht werden, wenn wir eine schnelle Antwort benötigen, diese aber nicht sofort parat haben, müssen wir nachdenken, anstatt einfach mit dem Ersten, was uns in den Sinn kommt, rauszuplatzen. Es dauert nur ein paar Sekunden, um ein Gebet zu sprechen, und während unser Angreifer davon ausgeht, dass wir nichts zu sagen haben, dass wir keine Antwort haben, erwägen wir in unserem Kopf mit einem Gebet die perfekte Art zu antworten, die dann unsere Angreifer unvorbereitet treffen wird. Haben wir dies schon einmal gemacht? Wenn wir einen Job haben, bei dem wir mit Kunden zu tun haben, sind wir geschult und wissen, wie die Kunden zu behandeln sind. Denn wenn wir keine Kunden hätten, hätten wir keine Arbeit. Wir sind da, um unsere Kunden glücklich zu machen. Aber wir werden immer wieder welchen begegnen, die nicht zufrieden sind. Jedoch müssen wir trotzdem einen kühlen Kopf bewahren, ruhig bleiben und manchmal alles tun, was wir können, um den Kunden trotzdem glücklich zu machen. Aber all dies natürlich in angemessener Weise. Aber so sollten wir die ganze Zeit handeln, auch wie schwer das manchmal ist. In der Bibel gibt es ein Paradebeispiel von einem Mann, der viele Male konfrontiert wurde und aufgrund seiner Überzeugungen viele Male in Verlegenheit gebracht wurde. Die Menschen versuchten, ihn zu überzeugen und unzählige Male zu beleidigen, aufgrund dessen, was er predigte. Sie stellten ihn in Frage, verspotteten ihn, versuchten ihn eines Besseren zu belehren und so weiter. Und es gab auch viele, die sich von den Dingen, die er sagte, angegriffen fühlten, denn sie wussten es nicht besser. Und diese Person, über die ich spreche, ist Jesus Christus. 1. Korinther 11, Vers 1 sagt uns, dass wir Christus nachahmen sollen, das heißt, ihm zu folgen und wie er zu sein. Wenn wir das nicht tun, sind wir kein Teil von ihm und wir werden sicherlich nicht erben, was Gott uns verspricht. Da wir wie Christus sein und seinem Beispiel folgen sollen, schauen wir uns durch bestimmte Beispiele genauer an, was er durchmachen musste, als er von denen konfrontiert wurde, die gegen ihn waren und ihm nicht glaubten. Es gibt notwendige Maßnahmen, die wir eingreifen müssen, um uns Gottes Verheißungen zu versichern, was wir tun müssen, um rechtschaffene Entscheidungen zu treffen und wie Christus zu sein. Wir haben bereits einen Vorteil gegenüber allen anderen auf der Welt. Wir wurden aus dieser Welt herausberufen und haben ein besseres Verständnis für Gottes Wahrheit. Unsere Augen wurden für die Wahrheit und die Gerechtigkeit Gottes geöffnet. Jesus Christus ist der Sohn Gottes des Vaters. Aber er war auf dieser Erde als Mensch aus Fleisch und Blut, wie wir. Das heißt, er hatte Entscheidungen zu treffen. Er hätte falsche Entscheidungen treffen können und hätte sündigen können. Aber es war ihm nicht unmöglich, nicht zu sündigen, als er auf dieser Erde war. Er entschied sich natürlich dafür, dies nicht zu tun, sonst könnte keiner von uns gerettet werden. Wir alle wissen, dass er von vielen, einschließlich Satan, viele Male versucht wurde und er hatte oder er hat alle Versuchungen mit Gottes Hilfe überwunden. Also was gab Christus von Anfang an diesen zusätzlichen Vorteil, um die Sünde überwinden zu können? Es ist die gleiche Antwort, die wir in Gottes Kirche nach unserer Taufe erhalten haben, den Empfang des Heiligen Geistes. In Christi Fall jedoch erhielt er ihn schon zum Zeitpunkt seiner Empfängnis. Der Heilige Geist ist es, der uns Weisheit und Verständnis der Wahrheit Gottes offenbart. In dem Moment, in dem wir getauft werden, sind wir mit Gottes Kraft erfüllt und Gott gibt uns die Fähigkeit, bessere Entscheidungen zu treffen. Und wir können besser zwischen dem, was richtig oder falsch ist, unterscheiden. Zumindest sollten wir dies tun. Aber wir haben trotzdem immer unseren Teil zu tun. In Matthäus 3 wird Jesus als Beispiel getauft, dem wir folgen sollten. Obwohl er bereits den Heiligen Geist hatte, trug seine Taufe aber auch dazu bei, ihm mehr Macht und Kraft zu geben, um Heilungen und Wunder auszuführen und half ihm auch, die schweren Prüfungen durchzustehen, mit denen er konfrontiert werden würde. In unserem Fall mussten wir vollständig verstehen, warum wir die Wahl getroffen haben, getauft zu werden. Denken Sie daran, es war eine Wahl, die wir getroffen haben, und eine sehr wichtige. Wurden wir nicht von vielen Versuchungen und Prüfungen unmittelbar nach oder vor unserer Taufe betroffen? Für diejenigen von uns, die ordnungsgemäß getauft wurden? Das ist normal. Nun, warum ist das so? Wir müssen auch bedenken, dass Satan nicht möchte, dass wir Gott folgen. Und natürlich versucht er uns, genauso wie er den einzigen perfekten Menschen versucht hat, den es jemals gab. Beachten Sie, dass Christus direkt nach seiner Taufe in Matthäus 4 mit Tests und Prüfungen umgehen musste. Matthäus 4, Verse 1 bis 11, berühmte Stelle, das wir oft lesen. Aber ich werde es nochmal lesen. Matthäus 4, Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Vers 3. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Vers 4. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Okay. Vers 5. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Dann kommt die Antwort. Vers 7, da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Satan hat nicht aufgehört, kommt nochmal wieder. Vers 8, wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und dann kommt Jesus nochmal mit einer Antwort, Vers 10, da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Vers 11, da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Beachten Sie auch, wie er auf jede der Versuchungen reagierte, die Satan ihm präsentierte, und sehen Sie, wie Satan spezifische Strategien verwendete, um zu versuchen, Christus zu täuschen. Er stellte zuerst die Wahrheit in Frage und appellierte an die menschliche Natur. Dann zitierte er die Schrift, aber aus dem Zusammenhang gerissen, um die Bedeutung zu verdrehen. Kommt uns das nicht bekannt vor? Benutzt er nicht heute auch seine Leute, um dasselbe zu tun? Zum Beispiel 2. Korinther 11, Verse 13 bis 15. 2. Korinther 11, Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Vers 14. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nicht großes, Vers 15, wenn sie auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Deren Ende wird sein nach ihren Werken. Mit Dienern sind hier auch falsche Prediger mit eingeschlossen, die von Satan inspiriert werden. Das ist für Gott sehr beleidigend. Und wir müssen auf solche Menschen vorbereitet sein, die Satan für seine Zwecke verwendet. Um weise Antworten zu können, müssen wir Kenntnis der Wahrheit haben. Sprüche 15, Vers 28. Sprüche 15, Vers 28. Das Herz des Gerechten bedenkt, was zu antworten ist, aber der Mund der Frevelsche schäumt Böses. Und dann auch in Sprüche 4, Verse 1 bis 7. Sprüche 4, Verse 1 bis 7. David verstand das viel, hat über das viel geredet, er kennt das. Hört Vers 1. Hört, meine Söhne, die Mahnung eures Vaters. Merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet. Denn ich gebe euch eine gute Lehre. Verlasst meine Weisung nicht. Ein Sohn war ich bei meinem Vater, zart und einzig, vor meiner Mutter. Da lehrte er mich und sprach, lass dein Herz meine Worte aufnehmen, halte meine Gebote, so wirst du leben. Vers 5. Erwirb Weisheit, erwirb Einsicht, vergiss sie nicht und weiche nicht von der Rede meines Mundes. Verlass sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe sie, so wird sie dich behüten. Vers 7. Denn der Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit und erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Wir müssen lernen, wie wir antworten sollen. Was sollen wir dann also tun, um dieses Verständnis zu erhalten? Hier ist, wo David mehr gesprochen hat über das. Psalm 119, Verse 25 bis 27. Psalm 119, Vers 25. Meine Seele liegt im Staube, erquicke mich da nach deinem Wort. Ich erzähle dir meine Wege und du erhörst mich, lehre mich deine Gebote. Vers 27. Lass mich verstehen den Weg, deine Befehle. So will ich nachsinnen über deine Wunder. Nur wenn wir Gottes Gesetz wirklich verstehen, können wir glauben, dass es wunderbar ist, wie alles Sinn macht. Und wenn es etwas gibt, das wir nicht vollständig verstehen, ist Gott da, um uns zu helfen. Sicher, nicht alles wird in der Bibel zu unserem vollständigen Verständnis offenbart, aber Gott wird es zu gegebener Zeit tun. Genauso wie er unser Leben auf bestimmte Weise geplant hat. Und wir darauf vertrauen müssen, dass er weiß, was er tut. Wir tun weiterhin das, was er vor und von uns erwartet. Wir brauchen ständig Nahrung, indem wir lernen, beten, in Gottes Wort meditieren, über seine Gesetze nachdenken, in jeder Situation, in der wir uns befinden, ob groß oder klein. So herausfordernd sie auch sein mag. Wir müssen die einfachen Dinge konsequent tun, wie die Teilnahme an den Gottesdiensten, Gemeinschaft mit gleichgesinnten Geschwistern und so weiter. Es ist ein komplettes Paket. Zu wissen, was wir zusätzlich besitzen, leistet uns Hilfe. Den Heiligen Geist in uns zu haben, gibt uns auch Schutz, Weisheit und Heilung. In Christus konnte nur durch die Kraft des Heiligen Geistes in ihm heilen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 10, Vers 36. Apostelgeschichte 10, angefangen Vers 36, ich werde bis 38 lesen. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Vers 37. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit heiligem Geist und Kraft, der ist umhergezogen, und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Genau wie die Prediger der Kirche Gottes durch Gebet und Einsalbung. Wir müssen auch Glauben haben. Durch den Heiligen Geist können wir großartigen Glauben und Wissen über Gottes Weg erlangen. Durch den Heiligen Geist können wir richtige Entscheidungen treffen. Auch mit Hilfe von Gebet und Meditation. Unser Ziel ist es, perfekt zu werden, wie Christus es war. Epheser 3, Verse 19 und 20. Epheser 3, Vers 19. auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Vers 20. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde. Auch in Epheser 4, Vers 13. Epheser 4, Vers 13. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Wir sollen durch die Gabe des Heiligen Geistes wachsen und wir sollen perfekt werden, genau wie Christus perfekt ist. Und weil er perfekt war, war alles, was er tat, was er sagte und dachte, in den Augen Gottes perfekt. Aber viele stimmten nicht mit Christus überein und fanden das, was er tat und sagte, beleidigend. Wir müssen erkennen, was Verführung ist. Und Jesus warnt uns alle davor in Matthäus 18, Verse 6 und 7. Matthäus 18, Vers 6. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Vers 7. Wehe der Welt der Verführung wegen. Es müssen ja Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, dem Menschen, der zum Bösen verführt. Das ist eine strenge Stelle. Und Barnes Notes on the Bible steht, wehe der Welt wegen Anstößen. Das heißt, Anstöße werden die Ursache des Übels oder der Leiden sein. Anstöße bedeuten hier Dinge, die Sünde hervorbringen, die uns dazu veranlassen zu sündigen oder Versuchungen, die andere zur Sünde veranlassen. So groß ist die Verderbtheit des Menschen, dass es immer eine gegeben wird, die versuchen, andere zur Sünde zu veranlassen. Einige Menschen dem Bosheit bemühen sich, Christen in die Irre zu führen und freuen sich, wenn es ihnen gelungen ist, sie zu Fall zu bringen. So groß ist auch die Stärke unserer einheimischen Korruption und die Kraft der Leidenschaft, dass unsere hartnäckigen Sünden uns in die Irre führen. Weiter, wer diesem Mann, von dem der Anstoß kommt, wer andere in die Sünde führt, ist furchtbar schuldig. Kein Mann kann schuldiger sein. Keine Bosheit kann im Herzen tiefer sitzen als die, wie versucht, den Frieden zu schädigen, die Reinheit zu verunreinigen und die Seelen anderer zu zerstören. Und doch gab es in jedem Zeitalter eine Vielzahl, die durch Verfolgung, Drohungen, Geschick, Verlockungen und Überzeugungen versucht haben, Christen aus dem Glauben heraus und in die Sünde hinein zu führen. Und wir müssen in uns selbst erkennen, was anstößig ist, da wir uns auch konsequent selbst prüfen sollten. Ein Beispiel, Markus, Kapitel 9, Verse 43 bis 48. Markus, Kapitel 9, angefangen Vers 43. Wenn dich aber deine Hand verführt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben, das ist ewigen Leben, eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Und wenn dich dein Fuß verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum ewigen Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Hören Sie auf, unseren Körper für sündhaftes Verhalten zu gebrauchen. Vers 47. Und wenn dich dein Auge verführt, so wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Aber es wird nicht ewig brennen, es wird von selbst ausgehen, wenn kein Brennstoff mehr zum Verbrennen vorhanden ist. Viele Menschen, ob es Freunde von uns sind, religiöse Freunde, Mitarbeiter, Familienmitglieder, können sich von den Dingen, die wir glauben, angegriffen fühlen. Sie werden sich manchmal sogar über uns lustig machen oder uns wegen unserer Überzeugungen bedrohen. Zum Beispiel, sie halten Weihnachten nicht und nennen sich einen Christen? Sie halten den Sabbat am Samstag und nicht am Sonntag? Sie halten die heiligen Festtage und das Laputtenfest? Was ist das denn? Warum halten sie es? Selbst wenn wir uns rechtfertigen, können sie beleidigt sein, weil es nicht dem entspricht, was sie selbst glauben. Sie werden uns seltsam nennen. Und viele Menschen, insbesondere die Pharisäer, fühlten sich angegriffen von den Dingen, die Christus sagte und auch getan hatte. Beachten Sie, wie Christus reagierte, als er auf die Probe gestellt wurde und als er Dinge tat, die als Anstöße gebrachtet wurden. Ein Beispiel Matthäus 12, Verse 1 bis 14. Matthäus 12, angefangen Vers 1. Zu der Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren auszuraufen und zu essen. Vers 2. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, sehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Vers 3. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die mit ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die mit ihm waren, essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, dass die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Vers 6. Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Vers 8. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. In diesen ersten 8 Versen erlaubt Barmherzigkeit, eine hungrige Person am Sabbatessen zu bekommen und es zu essen. Aber so haben diese Pharisäer das nicht gesehen. In Vers 9. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn, sprachen, ist's erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn verklagen könnten? Aber Vers 11, er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und es raufhebt? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Nochmal, er tat dies, um Barmherzigkeit zu zeigen. Vers 13, da sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie wurde wieder gesund wie die andere. Und nochmal, das gefiel den Pharisäern nicht. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, dass sie ihn umbrächten. Und trotz all der guten Dinge, die Christus tat, ärgerte sich einige an ihm. Matthäus 13, Vers 53 bis 58. Matthäus 13, angefangen Vers 53. Und es begab sich, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er davon und kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sich entsetzten und sprachen: Woher hat dieser solche Weisheit und solche Machttaten? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Vers 56. Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er denn dies alles? 57. Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause. Und er tat dort nicht viele Machttaten um ihres Unglaubens willen. Die Pharisäer fanden immer Wege, um zu versuchen, Christus hereinzulegen, ihn auf die Probe zu stellen, um zu sehen, ob sie ihn in die Enge treiben konnten. Wir machen dies manchmal mit Leuten durch, die wir kennen, die versuchen, ob sie uns ködern und prüfen können, damit sie uns beweisen können, dass das, was wir glauben, abgeschafft wurde. Wir müssen ihnen das Gegenteil beweisen können, indem wir wissen, was richtig ist. Sehen wir uns an, wie die Pharisäer versuchten, Christus unvorbereitet zu erwischen. Markus 12, Vers 13 bis 17. Markus 12, angefangen Vers 13. Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in seinen Worten. Und sie kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand, denn du siehst nicht auf das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Vers 15. Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen: Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Silbergroschen, dass ich ihn sehe. Und sie brachten einen. Da sprach er zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach Jesus zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie wunderten sich über ihn. Genauso wie Christus sich in seinen Antworten sicher war, müssen auch wir reagieren, wenn wir uns jemals in einer solchen Situation befinden und wenn es wirklich erforderlich ist. Sogar viele der Jünger, die Christus zu Beginn gefolgt waren, hatten sich abgewandt. Genauso wie viele Menschen in der Kirche sich nach vielen Jahren abwenden. In Johannes 6 erklärt Jesus die Passa-Zeremonie und die symbolischen Bedeutungen. Aber viele verstanden es nicht. In Johannes 6, Vers 60 bis 66. Johannes 6 und Vers 60. Viele, nun seine Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Nehmt ihr daran Anstoß? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wer er zuvor war? Der Geist ist's, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. 64. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm dem denn vom Vater gegeben. Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Christus wusste genau, was wir alle durchmachen müssen und wie schwierig es ist, nicht zu sündigen. Wir müssen Satan überwinden, so wie Christus Satan überwinden musste, indem er das tat, was er tun musste, um als Mensch zu leben und richtige Entscheidungen zu treffen. Hebräer 2, Vers 14. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hatte er gleichermaßen daran Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und auch in Hebräer 4, Vers 15. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mit Leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Er wurde in der Tat viele Male versucht, wie wir bereits besprochen haben, aber egal wie schwierig es manchmal war, er blieb ohne Sünde. Römer 8, Vers 3. Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Als er auf dieser Erde war, war er ein Mensch. Und ja, es war ein Kampf, um nicht zu sündigen. Es war keine leichte Aufgabe für ihn und er hatte sein ganzes Leben, um Gott zu beweisen, dass er wirklich perfekt war. Er musste um unsertwillen perfekt sein. Als er immer wieder konfrontiert wurde und auf jede Anklage, jede Vermutung und jede Prüfung, die ihm zugemutet wurde, auf die richtige Weise reagieren. Hebräer 5, Vers 7 bis 9. Zum Schluss Hebräer 5, Vers 7. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Vers 8, so hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Vers 9, und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Es gab Zeiten, die extrem schwierig waren, insbesondere kurz vor seiner Kreuzigung. Er wollte diesen schrecklichen Tod nicht erleben, aber er wusste, dass er es unseretwegen tun musste. Und es entsprach auch dem Willen seines Vaters. Ohne sein Opfer würden wir nicht gerettet werden. Er ist unser Musterbeispiel und der einzige Weg, wie wir das ewige Leben erlangen können. Es ist durch ihn. Wir machen die gleiche Art von Versuchen und Prüfungen durch, die Christus erleiden musste, als er von denen konfrontiert wurde, die nicht an ihn glaubten und seinen Glauben in Frage stellten. Unser Wissen und unser Glaube wird ständig geprüft, um zu sehen, wie stark wir in unseren Reaktionen sind. Es gibt Menschen, die uns beleidigen. Und es gibt auch solche, die von uns und dem, was wir glauben, beleidigt werden. Haben wir die richtigen Antworten und die richtige Einstellung, wenn wir uns in solchen Situationen befinden? Wie werden wir auf diese verschiedenen Anstöße reagieren? Werden wir zuerst nachdenken, bevor wir handeln?